Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich lese nochmal diese Letter, Paulus an die Epheser geschrieben hat. Ihr sollt die Liebe Gottes erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit und für Ewigkeit. Amen.
Und dieser Paulus, der diesen Text geschrieben hat, stand ungefähr so da, in einer Situation seines Lebens. Und es war die Situation seines Lebens, in der er begriff, dass der Gott, an den er schon glaubte, ein gnädiger Gott ist. Also dieses Wort in unserer Reihe ist das Wörtchen Gnade. Die Corinna hat es vorher schon genannt. Und wenn wir Gnade hören, denken wir immer so in diesem Gnade vor Recht denken. Gnade braucht jemand, der was ganz Schlimmes gemacht hat, und wenn man ihm dann doch mal irgendwie nochmal vergibt, dann ist das Gnade. Bei Gott ist das mit drin in der Gnade, aber im Grunde müsst ihr da Gnade viel, viel größer denken. Mehr in der Dimension, diese Welt, so wie sie ist, hat trotzdem einen Gott, der sie mit Gnade umfängt. Ob dein Leben wahnsinnig erfolgreich läuft oder total gar nicht erfolgreich, Gottes Gnade umfängt das. Das heißt, dein Erfolg beeindruckt ihn wenig, aber dein Misserfolg ändert nichts daran, dass aus Gottes Sicht dein Leben ein sinnvolles Leben sein kann. Gnade, das ist das Wort, um das es geht. Heute das die zweite Predigt zu diesem Thema. Der Mathematik der Gnade, dass Gott ein gnädiger Gott ist, führt dazu, dass er manchmal ganz anders rechnet als wir. Letztes Mal hatten wir so eine merkwürdige mathematische Gleichung und heute ist es zwar keine mathematische Gleichung, aber auch eine Merkwürdigkeit, sage ich mal. 300 Gramm für 16.000 Euro. Bis wir dahin kommen, holen wir aber ein bisschen weiter aus. Ich zeige euch jetzt einen Filmausschnitt aus dem Film »Ein fliehendes Pferd«. Geht in diesem ganzen Film und auch in dem Buch nur ein einziges Mal um ein Pferd. Das ist überhaupt kein Pferdefilm, sondern das war eine Novelle oder ist eine Novelle von Martin Walser, habe ich gegoogelt. Aber wer immer irgendwie literarisch was drauf hat, also Martin Walser kennt ihr dann vielleicht. 1978 hat er dieses Buch geschrieben, Ein fliehendes Pferd, und das wurde verfilmt, ich glaube schon zweimal. Und in diesem Buch geht es, wie gesagt, nicht um ein Pferd, sondern um Helmut. Ein Typ, der im Urlaub auf einen alten Schulkameraden trifft, auf Klaus. Beide mittleren Alters so. Ihre Frauen spielen auch eine wichtige Rolle in dieser Novelle, aber für den Ausschnitt sind die unerheblich, sie sind nämlich nicht dabei. Helmut ist der spießige Typ mit Angst vor dem Leben. Er fährt mit seiner Frau schon seit Jahren an den Bodensee in die gleiche Ferienwohnung in den Urlaub. Die Ferienwohnung hat auch noch vergitterte Fenster, was ein bisschen sinnbildlich ist für sein Leben. Und Helmut mag keine Veränderung. Helmut mag am liebsten durch den Feldstecher Vögel beobachten. Das macht er jeden Morgen. Das, so wie er da die Vögel beobachtet in der Stille des Morgennebels, so ist ungefähr auch sein Leben. Er ist ein ängstlicher, distanzierter Beobachter. So, Klaus dagegen ist der Playboy, der Lebemann. Ein Angeber, ein Provokateur. Und Helmut ist überhaupt nicht begeistert, auf Klaus zu treffen, aber Klaus drängt sich in seiner Begeisterung jetzt mit seiner Frau mitten in den Urlaub von Helmut und dessen Frau. So. Klaus bringt Helmut aber dazu, über die zentralen Fragen des Lebens nachzudenken. Was ist das Leben überhaupt? Was ist Glück? Was ist Sinn? Und in der Szene, die wir jetzt sehen, da, ich würde sagen, es ist mindestens in dem Film die einzige Szene, wo die beiden mal offen miteinander reden und sich nicht in den Haaren sind. Das liegt ein bisschen daran, dass sie gerade auf einer Party sind und die ist relativ feuchtfröhlich. Wer von den beiden Klaus und wer der spießige Helmut ist, das erkennt ihr ziemlich schnell selber.
Du hast vermisst? Gestern Nacht habe ich
furchtbaren Traum gehabt. Was denn? Ich lag auf einem großen Felsen, der immer wieder von heftigen Wellen überflutet wurde. Nirgendwo konnte ich mich mehr festhalten. Und der Wasserschwall, der nimmt kein Ende. Ich hatte eine wahnsinnige Angst, vongespült zu werden. Aus nichts. Träume sind nicht dazu da, uns glücklich zu machen. Sondern sie sind dazu da, uns zu beunruhigen. Ich träume von einem anderen Leben. Na endlich. Die 20 habe ich mir mein Leben anders vorgestellt. Brillanter. Was ist das Geheimnis des Lebens? Kannst du mir das verraten?
Es gibt kein Geheimnis.
Es geht darum, das Leben ganz einfach zu leben.
Das hast du aber schön gesagt, mein Mäuschen.
Aber wer schafft es heraus aus diesem Sumpf? Niemand. Da fragt man sich doch, ob nach dem Ende des Urknalls nicht etwas furchtbar schief gelaufen ist.
Genau, das ist der Irrtum, mein Lieber. Jeden Tag, jede Sekunde kannst du dein Leben ändern.
Das schafft keiner. Nicht mal du, Adrian Silber.
Er nennt ihn Adrian Silber, weil das der Künstlername von Klaus ist, behauptet Klaus jedenfalls. Was ist das Geheimnis des Lebens? Klaus tritt hier ein bisschen als der auf, der weiß, was das Leben ist. Das tut er mitnichten, wenn man den Film kennt oder das Buch. Eigentlich sind beide auf der Suche nach dem Geheimnis des Lebens, nach dem Leben, wie auch immer. Sie tun das nur auf sehr unterschiedliche Weise. Helmut hat Angst. Angst, davongespült zu werden, ins Nichts. Angst, einfach irgendwie nicht nirgendwo anzukommen, wenn man in diesem Leben die Kontrolle aufgibt. Angst zu entdecken, dieses Leben spült mich nirgendwo hin. Ins Nichts. Deshalb beobachtet er das Leben. Aus sicherer Distanz. Er träumt nur von einem anderen, einem brillanteren Leben und er verpasst es. Und Klaus sucht das Leben jeden Tag im Abenteuer. Er lebt laut, er lebt wild. Aber hinter seinem etwas protzigen Selbstbewusstsein verbirgt sich immer noch der kleine Junge, der in der Schule gehänselt wurde und keine Freunde hatte. Und der als Erwachsener eigentlich auch nicht wirklich viel drauf hat. Aber er glaubt, das Leben in der Hand zu haben. Wenn er das Leben sucht, dann sucht er es in seiner eigenen Hand. So sehr die beiden also auf ihre Art und Weise auf der Suche nach dem Leben sind, so haben doch beide etwas Wahres erkannt. Klaus sagt, das finde ich den besten seiner Sätze, jeden Tag kannst du dein Leben ändern. Jeden Tag kannst du dein Leben ändern, sei mutig. Helmut sagt, das schafft keiner. Irgendetwas in diesem Leben ist kräftig schiefgelaufen, man kommt nicht raus aus dem Sumpf, das schafft keiner. So, beide haben recht. Beide haben recht. In dieser Reihe drehen wir uns um Gnade. Ich wiederhole jetzt nicht, was ich letzten Sonntag zur Gnade gesagt habe, aber die Gnade Gottes ist letztlich das, was wir in unserem Leben entdecken müssen, damit sich das Leben ändern kann, damit die Suche endet. Deswegen würde ich sagen, ja, das Leben kann sich ändern, jeden Tag, jede Sekunde. Das Leben kann gefunden, kann gelebt werden und die pessimistische Angst von Helmut ist nicht das, wo man stehen bleiben muss und sagen muss, naja, kommt keiner raus. Aber er hat auch recht, das schafft keiner allein. Dafür, dass das Leben ändern kann, das ist meine Behauptung, Ich würde sagen, das ist die Behauptung der Bibel, muss etwas von außen in unser Leben reinkommen. Muss etwas von außen in unser Leben reinkommen. Das finden wir nicht in uns. Etwas, das größer ist als wir selber. Etwas, das man auch nicht findet, indem man sich einfach ins Leben stürzt und es jeden Tag lebt und das war's. Etwas, das wir nicht innerhalb unseres Lebens finden, sondern etwas, das von außen kommt. Die Bibel sagt im Grunde, Erlösung kommt immer von außen. Würden viele Menschen heute anders sehen. Sie würden Erlösung eher von innen suchen. Die Bibel sagt, nein, Erlösung kommt immer von außen. Wir begegnen jetzt in dieser Predigt oder in diesem Predigttext, der Predigt zugrunde liegt, einem Menschen. Und im Unterschied zu den beiden, zu Helmut und Klaus, ist das ein Mensch, der nicht mehr sucht, sondern der gefunden hat. Etwas kam von außen in sein Leben und er hat gefunden. Und wenn ich diesen Menschen jetzt gleich vorstelle, dann entsteht ein kleiner Bruch zwischen der Predigt und dem Clip. Da dürft ihr euch jetzt nicht so sehr dran stören. Dieser Mensch ist nämlich kein Mann, sondern eine Frau. Eine ziemlich starke Frau, eine starke Persönlichkeit, eine, die suchte, die gefunden hat. Aber ich habe empfunden irgendwie, das ist schon ein bisschen ein Bruch zwischen diesen Männern und jetzt dieser Frau. Weil ich irgendwie, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber ich hatte so den Eindruck, dachte so, die Suche nach dem Geheimnis des Lebens, ich glaube, die ist bei Männern und bei Frauen nicht hundertprozentig gleich irgendwie. Es kommen keine Sprüche jetzt über die Nichtverstehbarkeit des anderen Geschlechts, braucht ihr keine Angst zu haben, aber ich glaube, den inneren Zugang zum Leben, zu Gott, der ist bei Männern und Frauen ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht könnte man sagen, dass Frauen es hier und da ein bisschen leichter haben, das, worum das Leben sich wirklich dreht, zu entdecken, wenn das denn die Gnade Gottes ist, weil sie es vielleicht ein bisschen besser darin sehen, von sich selber und ihrem ewig Ego wegzuschauen, als wir Männer. Und mal vielleicht ein bisschen besser darin sind, das Leben außerhalb von sich selbst zu suchen. Das mag ein bisschen pauschal sein, auch ein bisschen zu psychologisch, aber ich hoffe jetzt einfach, dass wenn ich euch eine Frau vorstelle, dass auch die Männer darin ein Beispiel sehen oder etwas lernen können. Wie hat diese Frau Leben gefunden? Okay, diese Frau ist auch zweifellos jedenfalls Klaus und Helmut weit voraus. Ich lese jetzt Johannes 12, 1 bis 8 und ihr könnt es hier oben mitlesen. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter, und übrigens ist der halbe Liter da, sind eigentlich nur 300 Gramm, echtes kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus, dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Und wenn es jetzt um Gnade geht und das Bohrwort, dann kann man sich bei diesem Text fragen, wo um alles in der Welt steckt hier die Gnade drin? Wenn Gnade bedeutet, ich bekomme was, ne, dann ist das ja hier nicht zu finden. Hier verliert eher jemand etwas, gibt etwas. Also, wenn wir uns diesem Text mal nähern wollen, das Erste, was man feststellen kann, ist, dass es auch in früheren Zeiten schon hohe Ölpreise gab. Nardenöl, damals wurde das über Alexandria aus Indien importiert, die Pflanze, aus deren Wurzeln man das Öl irgendwie presste, das wuchs an den Hängen des Himalaya. Also es war ein extrem teures Parfum. Jemand hat mir gemeldet, heute kriegt man es für 10 Euro Nardenöl, aber damals war es extrem teuer. Jemand hat da mal ausgerechnet, das Öl, das die Gute ihm da über die Füße kippt, hat einen heutigen Wert von 16.000 Euro. Ist immer schwierig, sowas umzurechnen. Wer letztes Mal da war, weiß, dass ein Denar ein Tageslohn ist, war. Und 300 Denare wären dann also etwa ein Jahresgehalt. Ist das 16.000 Euro? Man könnte auch 20 oder 30 oder je nach Gehaltsgruppe da irgendwie was anderes einsetzen. Das ist auch wurscht. Wichtig ist, es ist einfach sauteuer. Ich sag mal, keiner von uns hat in der letzten Zeit, wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nicht, willentlich in so kurzer Zeit so viel Geld vernichtet. Also vielleicht spekuliert ihr an der Börse, dann ist euch das vielleicht passiert, aber nicht willentlich, dann habt ihr euch danach in den Hintern gebissen. Aber das war nicht die Absicht. Sie tut das beabsichtigt willentlich in einer Minute oder wie immer das gedauert hat, sind 16.000 oder wie viel immer futsch. Kurzum, hier verschleudert jemand einen immensen Wert dafür, dass die Füße von Jesus ein bisschen besser riechen. Mehr noch, 300 Gramm, ne, kleine Cola quasi, kippt sie da drüber. Das gab eine richtige Pfütze. Also Jesus hatte nachher beim Aufstehen Mühe aufzustehen und nicht da auszurutschen in dieser Lache. Aber wo ist hier in diesem Text die Gnade? Hier bekommt niemand was, hier verliert jemand was. Auf den ersten Blick ist das so. Auf den zweiten Blick kann man sich fragen, okay, warum tut sie das? Warum tut sie das? Die anwesenden Männer finden das auch wirklich überspannt, einigermaßen überspannt. Wir würden das nie tun. Judas findet es unmoralisch, und das ist es auch. Was hätte man mit dem Geld Gutes tun wollen, wenn man denn schon unbedingt irgendwie das irgendwie loswerden will? Johannes kommentiert dann später, ne, dem ging es gar nicht um die Armen, dem ging es, der hat immer mal wieder aus der Kasse genommen und so. Das war ihm zu der Zeit nicht bewusst. Das kommentiert Johannes später, der Autor. Jesus ist der Einzige in dem Raum, der versteht, was Maria da tut. Ich komme nachher noch auf den Satz zum Schluss, mit dem Jesus das erklärt, denn der ist ja echt merkwürdig mit dem Begräbnis. Mir geht es erstmal um diese Maria. Jesus ist der Einzige, der versteht, warum sie das tut. So wie Maria handelt ein Mensch, in dessen Leben sich die Werte völlig verschoben haben. In dessen Leben 16.000 Euro nicht mehr 16.000 Euro sind. So handelt ein Mensch, der etwas gefunden hat, was alles verändert. Maria hat das Geheimnis des Lebens gesucht. Und sie hat es gefunden. Und es macht sie zu einem Menschen, für den Verschwendung keine Verschwendung mehr ist, sondern im Grunde ist das für sie der logische Ausdruck ihrer Liebe und Dankbarkeit zu diesem Mann, Jesus. Und ich habe gedacht, wir gucken uns jetzt einfach dieses Leben dieser Frau ein bisschen an. Sie ist eine Randfigur in der Bibel. Man findet da nicht, sie nur an drei Stellen taucht sie auf. Wir schauen uns dieses Leben ein bisschen an, denn sie hat vorher auch gesucht. Drei kurze Abschnitte beleuchte ich mit euch. Und sie sind wie so Schlaglichter auf ihr Leben. Und ich finde, sie sind wie so ein bisschen beispielhaft dafür, wie Menschen nach dem Geheimnis des Lebens suchen und was da passiert und wie sie finden. Ich glaube, dass viele so ähnliche Lebenssituationen durchlaufen, viele von uns. Auch die Männer. Wobei sich die Männer ja mal fragen können, ich habe mir das so gedacht, ob die Phasen 1 und 2 bei uns nicht genauer umgekehrt sind oft als bei ihr. Sag ich gleich was zu. Vielleicht ist es auch Nonsens, aber ihr könnt ja mal das euch überlegen. Okay, also das erste Schlaglicht auf das Leben Marias. Da habe ich einfach das Wörtchen Worte drüber geschrieben. Worte. Ist eine Begebenheit aus Lukas 10. Und zwar, das spielt also lange vor dieser Begebenheit von vorhin gerade. Die beiden Schwestern, Maria und Martha, leben in Bethanien. Das ist wenige Kilometer östlich von Jerusalem. Das würde man fast einen Vorort von Jerusalem nennen. Und man hat den Eindruck, die beiden leben in einem Haus, unter einem Dach. Das muss nicht so sein, aber man hat diesen Eindruck. Und ihr Bruder Lazarus wohnt mindestens am selben Ort, das wird gesagt, möglicherweise auch in dem Haus. Und diese drei Geschwister, Maria, Martha, Lazarus, werden als enge Freunde Jesu bezeichnet. In Johannes 11 steht, dass Jesus diese drei besonders liebte. Es wird nie erzählt, wie sie sich kennengelernt haben, aber man merkt, Jesus war öfter dort. Und meine Vermutung ist, diese drei Geschwister waren irgendwie vermögend. An einer Stelle wird mal kurz notiert, dass Jesus sowas wie einen Unterstützerkreis hatte, Leute, die ihn finanziell unterstützen, und da heißt es, dass das vor allem Frauen waren. Und mein Gedanke, dass diese beiden, Maria und Martha, vielleicht nicht ganz arm waren, kommt daher, dass sie scheinbar ledig sind. Von ihren Männern ist nie die Rede. Und in der damaligen Zeit als Frau keinen Mann zu haben, bedeutete entweder wirklich in soziale Schwierigkeiten zu kommen, oder dass man sich das Ledigsein schlicht und ergreifend leisten konnte. Und dass Maria ein Parfüm im Wert von einem Jahresgehalt in ihrem Beautycase da hat, ne, das lässt einen irgendwie eher vermuten, so schlecht ging es denen vielleicht nicht. Ist aber Spekulation. Ich versuche euch nur ein bisschen vor Augen zu malen, was das vielleicht für ein Mensch war. Maria. Einen besonderen Namen trägt sie zweifellos nicht. Scheint so, dass jeder Dritte so geheißen hat damals. Lukas schildert sie als eine suchende Frau. Er erzählt nämlich Folgendes. Jesus ist bei Maria und Martha zu Gast, so ähnlich wie in dieser Begebenheit von vorhin. Er ist dort mit seinen Jüngern. Und Jesus, während dem Essen lehrt Jesus seine Jünger, so wie er das oft machte. Und Martha ist offensichtlich die Hausherrin, werkelt und wuselt in der Küche und versucht den besonderen Gast besonders gut zu bewirten und so. Und irgendwann platzt sie in die Runde und ist ärgerlich und stört Jesu Vortrag und sagt, meine Schwester Maria lässt mich alles alleine machen. Die hilft mir nicht. Steckt so ein bisschen drin, sag ihr, dass sie es tun soll. Die drückt sich vor der Hausarbeit. Was sie nämlich tut, sie sitzt bei den Jungs und klebt an Jesu Lippen und hört ihm zu. Das ist nicht wirklich das, was man von einer Frau der damaligen Zeit erwartete. Es gab sogar jüdische Gelehrte oder mindestens eine Strömung unter den jüdischen Religionslehrern da, die behaupteten, Frauen braucht man das gar nicht erklären, die verstehen das religiöse Zeug sowieso nicht. So traurig war das. Jedenfalls gehörte für damaliges Verständnis die Frau in die Küche. Und Martha beschwert sich zu Recht, kann man sagen. Und Jesus verteidigt Maria, genau wie hier in der Szene eben. Da sagt Martha, tu mühst dich ab. Aber was Maria tut, ist wesentlich wichtiger. Maria hört Jesus zu. Worte. Maria hört Jesus zu, wenn es sein muss, auf Kosten der fleißigen Schwester. Denn es geht hier um mehr als um ein gutes Essen, es geht hier um Leben. Es geht hier um Worte des Lebens, es geht hier um Marias Leben. Die rebellische Maria setzt sich über gängige Konventionen und Erwartungen hinweg. Und hört einem Mann zu, der Worte sagt, wie sie so noch nicht gehört hat. Vorhin habe ich gesagt, das, was unser Leben verändert, unsere Suche beendet oder uns in unserer Suche vorwärts bringt nach dem Geheimnis des Lebens, ist immer etwas, was von außen in unser Leben kommt. Maria erlebt das bei den Worten Jesu. Da kommt etwas Neues in ihr Leben rein. Wir wissen nicht, was sie über die Jahre von ihrem besonderen Freund Jesus gehört hat. Welche seiner Geschichten kennt sie? Dieser Geschichten, die das Wesen Gottes beschreiben, so anders, als sie das sonst kennt. Kennt sie die Geschichte zum Beispiel von letztem Sonntag, von den Arbeitern im Weinberg, wo Gottes Gnade und Großzügigkeit so geschildert wird? Oder kennt sie die anderen Gleichnisse, mit denen Jesus Gott als einen liebenden Vater im Himmel beschreibt, der Menschen wie sie, die Maria, liebt über alles? Kennt sie die Reden vom Himmelreich? Diese große Vision Jesu von einer Gemeinschaft von Menschen, wo Gott regiert und die sich ausbreitet mit jedem Menschen, der dazukommt? Kennt sie diese große Vision vom Himmelreich, die Jesus mit leuchtenden Augen erzählt hat? Oder hat sie seinen entschlossenen Blick gesehen, wenn er die Leute, die um ihn rumsaßen, aufforderte, ein revolutionär anderes Leben zu leben? Auch wenn das alles kosten sollte. Ich weiß nicht, was sie von Jesus gehört hat. Auf jeden Fall hat sie mit der Zeit immer mehr gemerkt, dieser Mann ist nicht nur ein inspirierender Lehrer, dieser Mann ist wie ein Abbild Gottes. Wenn man ihm zuhört, kann man Gott reden hören. Dieser Mann, Jesus, ist das Leben selbst. Das Geheimnis des Lebens. Ich glaube, zuhören ist eine Sache, die wir lernen müssen, wenn wir die Gnade entdecken wollen. Also offen werden dafür, dass die Wahrheit über dieses Leben nicht in uns zu finden ist, sondern von außen zu uns kommt. Zuhören. Offen werden für das Reden Gottes. Trotzdem ist Zuhören nur ein Schritt. Das ist noch nicht alles, oftmals noch nicht alles, was uns Menschen das finden lässt, was wir suchen. Oft ist es so, dass wenn wir zugehört haben, wir dann vielleicht wissen oder ahnen, wo wir suchen könnten. Aber nicht selten brauchen wir Menschen oft noch mehr als nur Worte. Leider, man könnte sagen leider. Denn das zweite Mal begegnet Maria Jesus in einer ganz anderen Situation. Und zwar in ihrer Krise. Und das habe ich vorhin gedacht, vielleicht ist es bei den Männern manchmal andersrum. Wir brauchen zuerst die Krise, dann fangen wir an zuzuhören. Auf jeden Fall, Maria erlebt jetzt die Krise. Dieses Erlebnis ist wenige Tage oder Wochen vor dem Erlebnis mit dem Öl. Johannes erzählt in Kapitel 11 davon, ein Kapitel vor dem, was ich eben gelesen habe. Achim hat mal gepredigt vor ein paar Monaten über diese Begebenheit. In Marias Leben ist nämlich die Angst aufgetaucht, und zwar die Angst um ihren Bruder. Lazarus ist todkrank und er stirbt, wenn nichts passiert. Und die beiden Schwestern haben nach Jesus rufen lassen, aber man kann sagen, Jesus hat einfach getrödelt. Er hat einfach getrödelt und er kommt zu spät. Als er ankommt, ist aus der Angst Schmerz geworden und Lazarus ist tot. Und er ist noch nicht im Dorf angekommen, da rennt Martha, nicht die Maria, also so die Schwester, rennt ihm entgegen, trifft ihn außerhalb des Dorfes. Und Jesus und Martha reden über den Schmerz, über den Tod, und sie reden darüber, dass Gott das Leben ist und dass das Leben, was bei Gott ist, stärker ist als der Tod. Und in diesem Gespräch, das ist jetzt ein bisschen am Rand, eine Randnotiz, aber mir ist das aufgefallen. In diesem Gespräch formuliert Martha ein Glaubensbekenntnis, was bis dahin eigentlich fast einzigartig ist. Jesus hat sie gefragt, ob Martha glaube, dass der Glaube an ihn, an Jesus, uns Menschen ewiges Leben schenkt. Und sie sagt, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Sowas hat vorher nur Petrus formuliert. Die Kirche gründet sich bis heute auf diesen Mann. Ne? Von der Frau, die beinahe die gleichen Worte formuliert, redet kein Mensch. Naja, das ist nur eine Randnotiz. Jedenfalls in dieser Szene ist es Marias Schwester, die trotz ihres Schmerzes am Glauben festhält. Sie kommt dann zurück und sie sagt zu Maria, dass sie Jesus getroffen hat und dass Jesus sie sehen will. Jesus will sie sehen. Sie läuft also zu ihm. Aber in dem Satz, den sie Jesus, sagt es mal ein bisschen schnulzig, entgegenweint, da mischt sich neben dem Glauben auch der Zweifel und der Vorwurf. Maria ist in der Krise. Sie sagt, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Da ist Glaube drin, ja? Da ist aber auch Vorwurf drin. Mehr sagt sie nicht. Wärst du hier gewesen? Was liegt da drin? Wenn man dich braucht, Jesus, bist du nicht da. Worte habe ich viele von dir gehört, aber jetzt in der Krise hätte ich deine Hilfe gebraucht. Ich gebe zu, das ist ein bisschen rein interpretiert in diesen Satz. Aber in der Krise erinnern wir uns an die Worte und hoffen, dass sie dann auch tatsächlich tragen. Ne? Und Maria hat das Gefühl, Jesus war nicht da. Dass er getrödelt hat, weiß sie nicht, aber dass er zu spät kommt, hat sie gemerkt. Ihre Traurigkeit löst dann bei Jesus etwas aus, was so in der Bibel nur ab und zu von Jesus erzählt wird. Er beginnt zu weinen und er wird innerlich wütend. Nicht unbedingt auf Maria, aber irgendwie vielleicht darauf, dass eine Krise reicht und schon wackelt alles. Wackelt der ganze Glaube. Wackelt das alles, was sie gehört hat. Und um das jetzt abzukürzen, dann erlebt Maria, wie ihr Bruder von den Toten zurückkommt, weil Jesus ihn aus dem Grab holt. Was wir daraus lernen können, die Krise ist nicht selten das, was uns hilft, den zu finden, der das Leben gibt. Deswegen habe ich gesagt, leider, weil das bräuchten wir ja nicht unbedingt. Aber irgendwie brauchen wir es manchmal doch. Und zwar würde ich sagen, nicht, weil wir dann immer ein Wunder erleben und dann sind wir uns ganz sicher. Das ist ja nicht so. Das ist manchmal so und manchmal nicht. Aber weil die Krise das ist, was alles in unserem Leben hinterfragt. Alles wackelt dann. Und manchmal hilft dieses, alles wackelt, das zu sehen, was noch fest ist. das zu sehen, was noch hält. In jeder Krise steckt die Chance, das zu sehen, was doch noch hält. Bei Maria ist es so, denn die letzte Szene, und die kennt ihr ja jetzt schon, ist ihr Leben irgendwie verwandelt. Von einem Mensch, der zuhört, und von einem Mensch, der in die Krise gekommen ist, wird sie zu einem Menschen, der aus Dankbarkeit diesem Jesus gegenüber eine unglaubliche Liebe an den Tag legt. Eine Hingabe. Also das ist das letzte Wort, Liebe. Aus Worten, die sie gehört hat, aus Krise, wo sie Jesus als Hilfe erlebt hat, als das Leben erlebt hat, wird Liebe. Wieder trifft man sich zum Essen, ne? Man hat den Eindruck, vielleicht sind diesmal ein paar mehr Leute dabei. Es wird ein Essen zu seinen Ehren gegeben. Maria steht irgendwie kurz auf und geht weg, oder es kann auch sein, dass sie gleich diesmal in der Küche mitgeholfen hat und gleich von dort kommt. Auf jeden Fall kommt sie mit einem Fläschchen zurück. Und der Wert dieses Fläschchen übersteigt alles, was diese Fischerjungs da am Tisch jemals irgendwie in den Händen hatten. Und ohne ein Wort zu sagen, salbt sie fast wie in einem Ritual, kann man sagen, Jesus damit die Füße. Das würden Männer niemals tun. Und ich habe gedacht, ich rate es euch auch nicht. Denn alle anderen werden sich Gedanken machen über euch, wenn ihr so reagiert. Petrus, der andere mit dem Glaubensbekenntnis, hat Jesus seine Liebe, als es hart auf hart kam, ganz anders irgendwie zum Ausdruck war. Er hat sein Schwert gezogen, als es für Jesus gefährlich wurde. Das ist vielleicht mehr Männer-like. Maria jedenfalls schert sich wenig darum, wie das wirkt auf die anderen. Es ist fast so, als ob sie etwas tut, was sie tun muss. Maria ist ein Mensch, der gefunden hat, was er sucht. Und das, was sie gefunden hat, oder den sie gefunden hat, liebt sie über alles. Man könnte sagen, es ist das Leben selbst, was sie gefunden hat. Salbe im Wert von zigtausend Euro ist gerade gut genug, um das zum Ausdruck zu bringen. Maria ist ein Mensch, der das Geheimnis des Lebens kennt, richtig? Der keine Angst mehr hat, vom Leben irgendwie weggespült zu werden ins Nichts, richtig? Man kann sagen, sie ist raus aus diesem Sumpf. Sie weiß, das Leben hat einen Sinn. Und ja, man kann das Leben ändern. Oder das Leben kann sich ändern. Sie ist irgendwie in diesen Worten von Jesus und in dieser Krise der Gnade Gottes begegnet. Und das ändert alles. Und es führt zu tiefer Liebe. Und es verschiebt die Werte. Ich hoffe irgendwie, dass wir uns ein bisschen was von dieser Frau abschauen, wenn wir selber Leute sind, die auf der Suche sind. Vielleicht müssen wir Männer das ein bisschen übersetzen für uns. Aber Worte und manchmal auch die Krise spielen darin eine Rolle. So, und jetzt habe ich gesagt, ich will zum Schluss noch was sagen zu diesem merkwürdigen Satz, den Jesus benutzt, um zu erklären, was Maria da tut. Das geht nämlich noch ein bisschen über das hinaus, was ich gesagt habe. Ich denke, Maria tut es aus Liebe, aus Dankbarkeit, so, sie will ihm das einfach zeigen, was ihr Jesus bedeutet. Aber Jesus deutet das dann noch ein bisschen weiter. Er spannt den Bogen merkwürdig weiter. Und er sagt, mit dem Öl konnte sie mich im Hinblick auf mein Begräbnis salben. Also Jesus spricht von seiner eigenen Beerdigung. Einen Verstorbenen balsamierte man damals ein, jetzt nicht, um ihn zu mumifizieren, aber man balsamierte ihn ein und wickelte ihn in Grabtücher. Das machte man mit Leuten, die gestorben waren. Und Jesus deutet sozusagen das, was Maria hier tut, auf diese Salbung. Und er deutet das auf etwas, was 5 Tage später wirklich passieren wird. Das hier passierte an einem Sonntag. Am Freitagabend war Jesus schon tot. Ich weiß nicht, ob Maria verstanden hat, was er da sagt. Ich glaube schon, dass die Anwesenden ahnen, was er meint. Ich stelle mir vor, was das für eine knisternde Atmosphäre in dem Raum war, als Jesus sagt, hey, das, im Grunde heißt das ja so, er redet von sich, wie wenn er schon tot wäre. Man könnte sagen, das, was Maria da tut, ist gerade meine letzte Ölung. Es ist, als ob man den Grabstein schon aufstellt, obwohl der Mann noch da sitzt, für den dieser Grabstein ist. Als ob die Grabträger schon mal für Samstag reserviert hätten. Und in all dem liegt eine Wahrheit über das Leben und über Gottes Gnade, die bis jetzt noch nicht vorkam in der letzten und in dieser Predigt. Und die Grundlage, oder man könnte sagen Ausdruck und gleichzeitig Grundlage von Gottes Gnade ist. Gottes Gnade kommt nämlich zutiefst oder am tiefsten da zum Ausdruck, wo wir das Kreuz vor uns sehen, an dem Jesus stirbt. Ich habe hier so ein merkwürdiges Bild. Wenn du es mal dunkler machst, sieht man auch, dass da so ein roter Schirm in der Wiese liegt. Genau, irgendwie. So, weil das so ein bisschen ausdrückt, ne? So im Blick auf dieses Kreuz da in der Ferne liegt da einer irgendwie im Gras. Oder eine. Gottes Gnade kommt am tiefsten zum Ausdruck am Kreuz, in Jesus Sterben. Und man kann genauso gut sagen, weil Jesus dort stirbt, kann Gott Menschen, wie wir sind, wie es sind, gnädig sein. Jesus hat das oft gesagt, das wird so kommen. Das wird so kommen, das muss so kommen. Der Menschensohn, das Zitat von ihm, muss sterben. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Weil Gottes Gnade noch mehr ist als nur Großzügigkeit und Freundlichkeit und irgendwie so ein warmer Wattebausch, in der unser Leben irgendwie so eingebettet ist. Mehr als liebevolle Worte, mehr als Hilfe in einer Krise. Weil Gottes Gnade letztlich völlige Hingabe Gottes an den Menschen ist. Völlige Hingabe, Selbstaufgabe Gottes an den Menschen, damit wir leben. Das ist Gottes Gnade und das zeigt er dort am Kreuz. Und diese Liebe, die Jesus, die letztlich erst so richtig am Kreuz deutlich wird, die macht klar, wir Menschen, wir können überhaupt nichts tun, dass Gott uns mehr liebt. Wir können aber auch nichts tun dafür, dass Gott uns weniger liebt. Seine Gnade ist völlig unabhängig von dem, was wir tun oder nicht tun für uns da. Und das zeigt sich dort, wo einer alles sich selbst aufgibt. Gottes Sohn wird sterben, 5 Tage nach dieser Begebenheit, durch die Gewalt der Menschen. Weil da, man könnte das mit dem Helmut sagen, weil da wirklich nach dem Urknall irgendwie was gewaltig schiefgegangen ist. Jesus bekommt das, was da gewaltig schiefgegangen ist, volle Breitseite ab. Und zwar willentlich bewusst. Er nennt es sogar Willen Gottes, dass es so kommt. Man könnte sagen, da tobt sich die Zerstörungskraft menschlichen Lebens so richtig aus. So. Aber genau dadurch überwindet Jesus den Tod und wird auferweckt zum Leben, 3 Tage später. Martha hat er gefragt, hey, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben. Glaubst du das? Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn er stirbt, glaubst du das? Und wenn du diese Worte Jesu gehört hast, die Worte, die du hier morgens, sonntagsmorgens immer wieder hörst, wenn er vom Himmelreich redet, wenn er von seiner Gnade redet, die herausfordernden Worte gehören da auch dazu. Wenn du vielleicht in der Krise erlebt hast, wie alles wackelt, aber Gott doch noch da war, das vielleicht das Letzte ist, wo man sagen kann, das ist noch ein Strohhalm, da ist noch etwas, wo man sich halten kann. Und wenn du dann siehst, was Jesus am Kreuz tut oder was Gott durch Jesus am Kreuz erleidet, damit diese Gnade so richtig voll und ganz bei uns ankommt, was macht das dann mit dir? Ändert das dein Leben? Ändert das dein Leben? Das Geheimnis des Lebens, was Helmut sucht oder Klaus eigentlich auch, ist eigentlich bei dem, der sich selber das Leben nennt. Ne? Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt er. Es ist nicht zu finden innerhalb dieses Lebens oder innerhalb von uns, sondern es kommt von außen durch Gott zu uns, der Mensch wird. Ändert das etwas in deinem Leben? Wir machen jetzt einen Moment einfach Stille und ihr könnt schon mal nach vorne kommen und dann singen sie ein Lied, was ihr, glaube ich, alle kennt. Okay, steht zum Schluss Gebet oder Segen nochmal auf. Vater, wir beten, dass du uns segnest mit deiner Gnade. Ich bete, dass du uns segnest durch Worte, die wir von dir hören. Segne uns, dass wir irgendwie Ohren bekommen, die Worte hören von dir, dein Reden verstehen, was von außen zu uns kommt. Ich bete, dass du die segnest, die in der Krise sind und dass sie das erkennen können, was ihnen noch Halt gibt. Ich bete, dass sie etwas von dir in dieser Krise entdecken können. Ich bete, dass du uns segnest mit dem Mut, unser Leben zu ändern, indem wir uns auf deine Gnade einlassen. Egal, ob wir das noch nie getan haben oder schon sehr oft in unserem Leben gehört und sogar getan haben. Ich bete, Herr, dass du uns segnest in der nächsten Woche, wirklich mit dem Leben. Und dass durch uns irgendwie andere gesegnet werden. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.